So, jetzt seid ihr endlich richtig beim Action Intelligence Podcast von der Donau mit Martina und Franziskos Kyriakopoulos von 7lytics.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Action Intelligence Podcasts. Mein Name ist Martina und ich führe euch heute wieder gemeinsam mit Franziskos. Hallo Franziskos.
Hallo zusammen.
Durch diese heutige Folge. Es ist heute Folge Nummer 4 und es geht sozusagen heute um alles, was Recht ist. Und deshalb sitzen wir heute auch nicht alleine beim Aufnahmetisch, sondern wir haben zwei Gäste. Sie sind Rechtsexperten, Expertinnen. Sie sind beide Rechtsanwältinnen. Rechtsanwälte, man muss schön gendern, und Partnerinnen einer der führenden Wirtschaftskanzleien Österreichs, nämlich bei Haslinger Nagele. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind, nämlich Johanna Fischer. Hallo Johanna.
Hallo Martina, Franziskus.
Und Markus Gaderer. Hallo Markus.
Hallo an alle.
Schön, dass ihr da seid. Wir haben uns schon sehr auf das Gespräch mit euch gefreut. Wir hoffen, ihr auch. Und jetzt wollen wir zu Beginn vielleicht mal kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen erläutern, was so unsere Anknüpfungspunkte als Startup zu euch als Anwältinnen sind. Und da ist sicher spannend, am Anfang für einen Einstieg zu hören, was so euer juristischer Background ist und die Rechtsgebiete, auf die ihr euch spezialisiert habt. Und vielleicht auch gleich einen kurzen Einblick geben, was speziell bei euch beiden so am Tisch landet in der Kanzlei, einmal quer durchs Bett, also jetzt nicht im Detail, womit ihr euch so beschäftigt. So, Johanna, wenn du vielleicht beginnen magst.
Sehr gerne, vielen Dank. Ja, ich bin Wirtschaftsanwältin. Mein Schwerpunkt ist Unternehmensrecht einerseits, Bankenrecht andererseits. Das klingt relativ breit, ist es auch ganz grundsätzlich. Wir betreuen Unternehmen von der Gründung sozusagen, von der Wiege bis zur Bahre, kann man sagen. Und so ist auch mein Tätigkeitsbereich. Einen Schwerpunkt habe ich natürlich im Bereich M&E, Unternehmenskäufe, Verkäufe, sei es Sell-Side oder sei es käuferseitig. Also auf beiden Seiten beraten wir Unternehmen, Unternehmerinnen, aber auch Investoren im Zuge von Kauf- und Verkaufsprozessen. Ja, also das ist so mein Schwerpunkt. Was landet sonst noch auf meinem Schreibtisch? Ja, ich würde mir wünschen, dass das immer Dinge sind, die man kennt, aber jeden Tag landen neue Dinge auf meinem Schreibtisch. Das ist Herausfordernde am Job. Das ist aber auch, ja, das Coole. Manchmal wird man sich natürlich denken, okay, anders wäre es auch wieder mal nett, wenn nicht jeden Tag ein neues Gesetz kommen würde, das man sich dann wieder ansehen muss. Aber so ist es einfach. Darüber werden wir heute auch noch sprechen.
Und Markus, gibst uns du auch kurz einen Einblick, bitte?
Ja, also ich beschäftige mich seit dem Studium eigentlich schon, seit dem Jus-Studium mit Software und IT. Damals irgendwie noch so einfach aus Spaß und ein bisschen Computerschrauben und so weiter. Und bin schon beim Studium in diese Themen reingerutscht und habe da meine Diplomarbeit schon zum Thema Software geschrieben für so eine Forschungsstiftung. Und bin da dran geblieben bis heute. Und weil zum Thema Software natürlich auch Urheberrecht und diese Themen dazu passen, ist also das auch meine Spezialisierung bis heute, sehr eingeschränkt eigentlich Bereich, geistiges Eigentum, also Intellectual Property, Urheberrecht. Und da halt jetzt auch sehr spannend, was macht die Artificial Intelligence zum Thema Urheberrecht und was macht die mit diesen ganzen Rechtsbereichen. Und ja, das ist so mein Daily Business.
Sehr spannend klingt das, auch sehr facettenreich. Jetzt ist so, Startups brauchen auch immer wieder Hilfe in Rechtsangelegenheiten. Wie ist das bei euch in der Kanzlei? Wegen welchen Themen konsultieren euch Startups vor allem?
Ja, ist jetzt die Frage, wie definiert man überhaupt das Startup? Ja, also da schon alleine darüber könnte man lang sprechen. Also Startups sind ja nicht nur diese ganz frischen Unternehmen, diese Ein-Personen-Unternehmen, die dann wachsen, sich die Unternehmer meistens jahrelang kein Gehalt ausbezahlen und dann von Finanzierungen abhängig sind. Und das sind für uns auch oft die ersten Anknüpfungspunkte. Generell die Frage, welche Rechtsform ist denn die geeignete? Wann zahlt es sich aus, in eine GmbH zu wechseln? Wie zahle ich meine Mitarbeiter? Vielleicht nicht nur mit Entgelt, vielleicht gibt es auch sonstige Anreize. Da gibt es verschiedene Gesellschaftsformen, insbesondere die Flexco beschäftigt uns sehr. Seit ihrem Inkrafttreten haben wir viele Anfragen, weil die Gründer natürlich dieses Instrument für sich gesehen haben. Die Flexco ist ja ein schönes Instrument, hat auch ein bisschen gedauert, bis das Gesetz gekommen ist, übrigens in weiblicher Form. Das finde ich besonders bemerkenswert und freut mich besonders, dass der Gesetzestext in weiblicher Form abgefasst ist. Und es wurde auch klargestellt im Eingangstext des Gesetzes, dass die männliche Form dann mit gemeint ist. Finde ich besonders charmant, sozusagen mal ein bisschen abweichend vom generischen Maskulin heißt es, glaube ich. Ja, die FlexCap, habe ich schon erwähnt, beschäftigt uns. Ist natürlich eine interessante Rechtsform für Startups, aber auch ganz andere banale Themen, abgesehen von der Rechtsform, erste Dienstverträge, Finanzierungsrunden haben wir schon erwähnt. Wie verhandeln wir mit der Bank, wie verhandeln wir mit Investoren? Ist oft ein großer Schritt auch für Startups, dann einen Investor hereinzunehmen, ist damit verbunden, dass man natürlich auch Mitwirkungsrechte aufgibt, dass man natürlich jemand anderen drinnen sitzen hat, der nicht nur Kapital beisteuert, sondern auch mitsprechen möchte und gegebenenfalls Vetorechte ausübt. Also das ist oft ein großer Schritt, muss auch immer die Chemie passen zwischen dem Unternehmen einerseits, dem Investor andererseits. Da gibt es viele Dinge zu beachten und ja, das ist eigentlich der häufigste Anknüpfungspunkt aus unserer Sicht mit Gründern,
ja. Ja, sehr spannend. Wir sind ja auch schon teilweise damit in Berührung gekommen. Und jetzt haben wir auch vorher schon gehört, diese Flut an neuen Gesetzen, die wollen wir natürlich gleich aufgreifen für die nächste Frage. Und das wäre, warum ist es eigentlich momentan so, dass es so viele neue Regulierungen gibt? Also wir haben schon gehört, den AI Act, den Data Act, den Digital Services Act, das Lieferkettengesetz. Warum gibt es momentan so viele neue Regulierungen?
Ja, das übernehme ich jetzt,
Johanna. Bitte.
Also aus meiner Sicht hängt das im Wesentlichen mit dem Anspruch der Europäischen Kommission zusammen, die sich halt auf die Fahnen geheftet hat. Wir haben den New Green Deal, wir haben das Digital Europe und wir wollen das voranbringen und wir wollen da ganz vorne mitspielen in der Welt. Und was braucht es dazu? Und was kann die Kommission dazu beitragen? Und da gehört eben auch dieser Rechtsrahmen dazu. Und halt, da gibt es dann verschiedene Generaldirektionen in der Kommission, die dann alle sehr eifrig sind und sich nicht immer untereinander abstimmen, muss man auch sagen. Und das führt dann dazu, dass es dann für viele Bereiche es entsprechende Verordnungen gibt und die nicht unbedingt immer aufeinander gut abgestimmt sind, was das Leben für uns nicht einfacher macht und noch viel weniger für die sonstigen Anwender, also die Betroffenen, sage ich mal, die dann zu uns kommen und sagen, okay, wie ist das jetzt eigentlich das eine mit dem anderen vereinbar? Und oft kann ich es auch nicht hundertprozentig sagen.
Würdet ihr sagen, dass diese ganzen neuen Gesetze, die jetzt kommen, insgesamt die Unternehmen in Europa hindern, also zum einen in ihrer Entwicklung und zum zweiten dann vielleicht auch im Punkt Mergers and Acquisitions? Also wie seht ihr diese Entwicklungen?
Naja, es ist ein bisschen ein Spagat, den die EU hier bewerkstelligen muss. Einerseits geht es darum, insbesondere im Zusammenhang mit AI Rechtssicherheit zu schaffen. Es geht darum, auch zu schützen. Es wurden publiziert Berichte von Amnesty International, wonach die AI diskriminiert, wonach bei Screening-Verfahren Personen mit Migrationshintergrund diskriminiert werden, im Bewerbungsprozess Nachteile haben können und so weiter. Also da gab es Warnungen von allen Seiten, das war nicht überhörbar. Auch große Tech-Unternehmen und Tech-Unternehmer haben sich für die Reglementierung von KI ausgesprochen. Bleibt natürlich die Frage, warum sind wir in Europa wieder die Ersten, die damit daherkommen? Wenn man nach Amerika schaut, dann sieht man, dass der Markt doch noch ganz anders ist als der europäische Markt. Aber wir sind wieder die Ersten mit strengen Vorgaben. Ja. Meine persönliche Meinung dazu ist, die Vorgaben sind gut und wichtig, einfach um Rechtssicherheit zu schaffen. Weil auch wenn es jetzt oder auch wenn der AI-Act jetzt in Kraft getreten ist, aber es gab ja auch im Vorfeld schon Regulierungen. Und zwar im Rahmen des allgemeinen Zivilrechts und des allgemeinen Haftungsrechts war man ja auch bisher nicht im haftungsfreien Rechtsraum. Also natürlich, derjenige, der eine KI nutzt oder auch der sie programmiert, produziert, verwendet, in Verkehr bringt, ist jetzt schon aufgrund allgemeiner rechtlicher Grundsätze dafür haftbar. Und bei der KI ist natürlich die große Frage zu überblicken, wie ist das dann, wer haftet dafür, wenn die sich dann verselbstständigt, ja? Und so gesehen ist es grundsätzlich wichtig aus meiner Sicht, hier einen rechtlichen Rahmen zu schaffen, damit einfach auch alle ja, einen Anhaltspunkt haben, wo stehen wir und damit wird Rechtssicherheit geschaffen. Was du ansprichst, Franziskus, ist aber sicher ein Punkt, die Wettbewerbsfähigkeit. Ja, das muss man abwarten, ob wir uns damit etwas Gutes tun. Einerseits Rechtssicherheit schafft Vertrauen im Markt in die Personen. Das ist auch die Intention der EU, hier den ersten Schritt zu setzen, hier ein Vorreiter zu sein. Die anderen werden nachziehen. Das ist die Erwartung. Aber natürlich, es gibt viele Unwägbarkeiten. Wir müssen ja sehen, wie sich der AI Act in weiterer Folge auch die AI Liability Directive, die ja auch kommen soll, auswirken. Die Produkthaftungsrichtlinie soll geändert werden, hier spezielle Vorschriften für KI implementieren. Im Moment kommt es natürlich so an für Unternehmen, das ist viel Aufwand, wir müssen viel Gesetze lesen, wir müssen Mitarbeiter einstellen, nicht nur im Zusammenhang mit der Reglementierung von KI, sondern auch im Zusammenhang mit dem Lieferkettengesetz. Wer die Diskussion ein bisschen verfolgt hat, hat gesehen, ja, schwierig. Es kommt jetzt ein Gesetz, das ist zwar, oder eine Richtlinie ist es, ja, die ist zwar grundsätzlich anwendbar nur für Unternehmen von sehr großer Größe, also da braucht man schon mal 1000 Mitarbeiter, um in diesen Anwendungsbereich zu fallen. Aber es gab schon im Vorfeld das deutsche Lieferkettengesetz und die mittelbaren Wirkungen dieser Rechtsvorschriften waren schon spürbar, weil jeder Unternehmer, der dem Lieferkettengesetz unterliegt oder unterlag, hat sich in seiner Lieferkette abgesichert. Und natürlich waren dann auch die KMUs davon betroffen, Rechtspersonen, die eigentlich nicht vom Anwendungsbereich des Gesetzes erfasst sind, aber einfach faktisch betroffen waren. Und damit gibt es aber auch, damit ist die Treffsicherheit des Gesetzes leider nicht 1:1 gelungen, wenn man das so sagen kann. Und für die Unternehmen bleibt natürlich viel bürokratischer Aufwand. Ja, das ist leider etwas, das wir immer wieder hören und insbesondere im Vergleich mit Nationen oder mit Regionen, nennen wir es so, die hier weniger Reglementarien haben, merkt man natürlich, dass die Wettbewerbsfähigkeit sinkt. Ja, und auch immer ein bisschen abhängig von politischen Systemen, aber wenn es dann natürlich dann Programme gibt wie America First und so weiter, dann ist das jetzt insgesamt aus Wettbewerbssicht nicht ganz positiv mitunter für den europäischen Standort, wenn man das so sagen kann.
Ich sehe das auch durchaus kritisch, muss ich sagen, diese Vielzahl an Regularien, die da daherkommt. Und das ist ja tatsächlich eine Ausnahme, diese Lieferkettengeschichte, dass es eine KMU-Ausnahme gibt. Wenn ich an den AI-Act denke oder an die Datenschutzgrundverordnung, ist beides aus meiner Sicht gut gemeint, aber zu wenig fokussiert. Eben auch Datenschutzgrundverordnung, keine KMU-Ausnahme. Aus meiner Sicht nicht einzusehen, warum da, jetzt überspitzt formuliert, der Bäcker gleich behandelt wird wie Google zum Beispiel. Das ist ja aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar. Also da könnte man sich durchaus etwas am Riemen reißen und das fokussierter machen, schlanker machen. Also die Verordnungstexte, die dann plötzlich aus 180 Artikeln bestehen, so wie jetzt der AI-Act, und dann noch mit erläuternden Bemerkungen im Vorfeld und das Ganze hat dann plötzlich, ich weiß nicht, 200 Seiten, 300 Seiten, das kann der Normal-User nicht bewältigen. Das ist für uns schon schwierig.
Und das ist alles sehr herausfordernd, ja, das ist klar, und sehr viel eben bedarf sehr viel Lesen, Vorbereitung und auch natürlich Experten. Was ist euer Rat an Unternehmen, vielleicht auch an kleineren Startups oder KMUs oder auch größeren Unternehmen? Wie sollen sie sich denn jetzt vorbereiten auf diese neuen Gesetze und neuen Regulierungen, ganz pragmatisch?
Ja, ich glaube, Vorbereitung ist alles in diesem Zusammenhang. Auch wenn man jetzt den AI-Act sieht, wie er dann wirklich schlagend wird und in Kraft ist und die Wirksamkeit gegeben ist, wird es noch dauern. Jahre mitunter, also 2 Jahre voraussichtlich. Aber dieser Zeitraum ist dann relativ schnell vorbei. Kopf in den Sand stecken ist aus meiner Sicht keine Alternative, weil mit diesen Rechtsvorschriften sind leider drakonische Strafen auch verbunden und Geldbußen können hier verhängt werden in Relation zum Umsatz des Unternehmens. Also hier sind wir sehr schnell in einem Bereich, der auch existenzgefährdend werden kann für Unternehmen. Und auch wenn wenig Zeit übrig bleibt im Tagesgeschäft, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, ist es einfach wichtig, die Dinge anzugehen. Es werden Fortbildungen angeboten seitens der Interessenvertretungen, einfach diese wahrnehmen und sich mit den Dingen auseinandersetzen. Das ist unser Vorschlag. Kopf in den Sand stecken geht nicht.
Sich auch so frühzeitig damit befassen, nicht abwarten auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch keine Angst machen lassen. Mein Beispiel ist immer da die Datenschutzgrundverordnung, wo sehr viel Angst geschürt worden ist und von fast Panikmache. Einerseits von den Medien, die das natürlich super gerne tragen, so etwas, weil es macht eine schöne Headline. Andererseits aber auch teilweise von Beratern. Das ist meine Empfehlung, eben keine Angst machen lassen, keine Angst haben, aber halt frühzeitig und eigentlich schon jetzt, wenn wir zum AI-Act sprechen, sich schon jetzt damit befassen und allenfalls, wenn man selbst nicht da durchblickt, was ich durchaus verständlich ist, Unterstützung holen.
Zum AI-Act kommen wir dann nachher gleich noch. Was mich jetzt noch kurz interessiert hat, wir haben ja jetzt beleuchtet, wie das Unternehmen betrifft oder wie es ihr tägliches Leben verändert. Aber wie ist das für euch eigentlich als Wirtschaftsanwälte? Was bedeutet das für eure tägliche Arbeit, wenn so viele neue Gesetze immer daherkommen?
Ausbildungsauftrag, ja. Also das ist das, was ich schon eingangs erwähnt hatte. Es ist ja immer nett, wenn man dann zu einem Rechtsgebiet nach jahrelanger anwaltlicher Tätigkeit sich denkt, okay, die Eckpunkte kennt man jetzt da und dort und die einen oder anderen Entscheidungen, aber es kommen laufend neue Gesetze um die Ecke. Also alleine im Bankbereich, was sich hier getan hat, seit ich als Konzipientin 2008 begonnen habe, das gesamte Verbraucherkreditgeschäft wurde grundlegend reformiert, natürlich alles aufgrund Richtlinienrecht, das heißt, das kommt alles aus Brüssel, diese Themen wurden dann umgesetzt, unser Bankwesengesetz, das gibt es so in dieser Form eigentlich nicht mehr, das ist völlig zerfleddert von Richtlinien und Verordnungen und es ist ja schwierig, hier den Überblick zu wahren. Andererseits ist es auch gut, jeder Anwalt ist verpflichtet, standesrechtlich verpflichtet, sich fortzubilden. Dadurch müssen wir zwangsläufig am aktuellen Ball bleiben und das ist auch gut so.
Auch wiederum, also ergänzend, meine Wahrnehmung ist, es wird noch schneller. Es dreht sich noch schneller, man muss noch effizienter sein. Kommunikation auf vielen Kanälen, das ist auch nicht ganz neu, aber das wird immer mehr. Nicht? Früher hat man, okay, per Brief, per E-Mail, vielleicht nur per Fax, in Klammer. Und jetzt ist halt, ja, Kommunikation per WhatsApp, Kommunikation auf LinkedIn, Kommunikation, alles, was so die Medien hergeben, werden auch von unseren Mandanten genutzt und verlangt, dass wir diese auch mitnutzen, ja, und darauf reagieren können.
Zum Beispiel Sprachnachrichten auf WhatsApp, das ist furchtbar, weil wie bringt man so eine Sprachnachricht in den Akt rein? Ja? Das ist wieder schwierig sozusagen, ja, das dann abzubilden.
Genau. Gut, jetzt ist unser Hauptinteressensthema natürlich AI, künstliche Intelligenz und das Gesetz dazu ist jetzt auch verabschiedet worden, der AI Act. Was sind die Grundzüge? Ganz plakativ, also wir haben schon gehört, mehr als 200 Seiten, die werden wir jetzt nicht alle im Detail besprechen, aber was würdet ihr sagen, sind die Grundzüge in Zusammenfassung des AI Acts, die wesentlichen Punkte?
Zusammenfassend geht es darin um zwei Dinge. Das eine ist Regulierung. Und das andere ist aber auch Förderung, Forschungsförderung. Und das natürlich zu einem kleineren Teil, muss man auch sagen, aber der wesentlichere Teil ist die Regulierung der künstlichen Intelligenz und die Anwendung und die Erstellung künstlicher Intelligenz. Und da ein risikobasierter Ansatz mit Einteilung in verschiedene Risikogruppen und je nach Risikogruppe dann verschiedene Auflagen, eben je nach Höhe des Risikos. Das heißt, man muss zum Beispiel als Hochrisiko-KI-Anwendung bestimmte Governance-Strukturen im Unternehmen implementieren. Man muss Konformitätsbewertungen machen. Bestimmte Anwendungen sind überhaupt verboten. Man hat, und das ist auch durchaus wichtig, Transparenzverpflichtungen. Also das trifft ja nicht nur bestimmte Risikogruppen, sondern das ist ganz allgemein verankert, eine Transparenzverpflichtung, die sehr weit geht und ist auch vernünftig so. Also das ist eins der Themen, die ich ganz stark befürworte in diesem AI Act. Um diese Regulierung auch irgendwie fassen zu können, werden neue Behörden geschaffen. Zum einen das AI Office bei der Kommission, zum anderen auch nationale Behörden. Eine gibt es schon in Österreich, gibt es schon eine, das ist diese KI-Servicestelle bei der RTR, der Rundfunk- und Telekom-Regulierungsbehörde, die halt im Laufe der Jahre jetzt viele neue Aufgaben dazu bekommen hat. Also die macht nicht nur Telekom-Regulierung. Es wird eine Datenbank geschaffen für Hochrisiko-KI-Systeme. So eben auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite eben auch, man will mit diesem AI-Act die Forschung und Entwicklung von KI-Systemen fördern. Man sieht vor, dass national Sandbox-Systeme oder Sandbox-Umgebungen zu schaffen sind, in denen eben dann KI-Entwickler frei ausprobieren können, was total vernünftig ist. Ja. Sozusagen, da sind sie aus dieser strengen Regulierung heraus und wenn sie in diesem Sandbox arbeiten, dann können sie mal probieren. Ja. Und bestimmte Bereiche sind auch ausgenommen vom AI Act. Also ganz wesentlich, jetzt so für, glaube ich, auch Zuhörer, ist so der private Bereich, der ist draußen. Also das ist genauso wie bei der Datenschutzgrundverordnung, alles was rein privat ist nicht umfasst. Spannend aus meiner Sicht aber auch, was ist nicht umfasst, der ganze militärische Bereich. Also gerade wenn man so Nachrichten hört, dass das ein Stück weit im Osten so los ist, dann ist das aus meiner Sicht fast bedenklich, weil das ist etwas, das kommt mit Sicherheit. Aber das ist aus dem AI draußen.
Die Killerroboter, Terminator ist nicht.
Der Terminator ist nicht drin. Also diese KI-Zielerfassung zum Beispiel ist nicht. Und das ist etwas, ja, nicht Unwesentliches.
Jetzt hat die Johanna vorher schon erwähnt, der AI Act ist beschlossen, aber bis er in Kraft tritt, vergehen noch bis zu 2 Jahre. Wie ist es für Unternehmen? Müssen sie dann trotzdem jetzt schon aktiv das machen, um sich darauf vorzubereiten? Oder?
Oh yes.
Also das unbedingt richtig. Und aber ob es jetzt schon, also das ist leicht zu beantworten, oh yes. Und auch schwer zu beantworten, was ist zu tun, nicht? Leicht zu beantworten, natürlich sollte man jetzt schon aktiv werden, weil das ist am Weg, es ist vom Europäischen Parlament beschlossen, es ist noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht, aber das ist eine Frage jetzt nur mehr von Tagen oder Wochen, ja. Das ist die leichte Antwort. Natürlich sofort. Die schwerere Antwort ist, was ist wann denn tatsächlich anzuwenden? Weil da hat man aus meiner Sicht eher unglücklich so ein Stufensystem implementiert. Das heißt zum einen, manches ist schon 20 Tage nach Veröffentlichung im Amtsblatt anwendbar und andere Dinge erst 3 Jahre später. Also, und das herauszufinden, was gilt jetzt wann, ist für den normalen Anwender durchaus fordernd, sage ich mal.
Das klingt auch sehr fordernd.
Ja, vielleicht darf ich noch ergänzen und ganz generell die Frage, KI, welches Unternehmen nützt denn heute keine KI? Ja, zeigen Sie mir eines, ja, wird schwierig werden. Und dass sich einfach die Unternehmen auch bewusst werden, wie screene ich mein Unternehmen? Welche KI verwende ich? Bin ich ja wirklich Adressat dieser, oder Adressat sind alle Verwender von KI, aber inwieweit bin ich wirklich betroffen durch diese neuen Rechtsvorschriften und was muss ich tun, um hier künftig meinen Sorgfaltspflichten zu entsprechen? Und Schritt 1 ist aus meiner Sicht einmal das Screening im eigenen Unternehmen. Welche Art von Software, welche KI verwenden wir und in welche Risikokategorie fallen wir mit unseren Anwendungen? Und erst wenn diese erste Frage beantwortet ist, kann man sich den restlichen Fragestellungen widmen, was für Rechtsfolgen, welche Verpflichtungen sind denn daran geknüpft und wie gehen wir das an? Ja.
Also das Screening und die rechtlichen Fragestellungen, das ist eine Seite, aber die andere ist ja auch, Franziskus, wie bereiten sich Unternehmen technisch darauf vor?
Ja, ich weiß nicht, wie gut sie sich jetzt schon darauf vorbereiten. Ich kann nur sagen, was wir in bestimmten Bereichen in den letzten Jahren gesehen haben, wir sind auch im Bankenbereich tätig gewesen und da gab es noch schon vor dem AI-Act rechtliche Anforderungen. Und es gibt auch die Finanzmarktaufsicht, die seit mehr als einem Jahrzehnt schon Richtlinien für den Einsatz von Machine Learning-Modellen publiziert hat, also dass man neuronale Netzwerke verwenden darf, ist seit 2005 zum Beispiel schon bekannt von der FMA. Und wir haben uns damit befasst, weil wir sowohl im Bankenbereich oder im Medizintechnikbereich, der ja auch reguliert ist, solche Software entwickelt haben. Und daher müssen wir fast pedantisch drauf achten und dokumentieren, welche Daten kommen da rein, wie werden diese Daten verarbeitet, welche Modelle werden trainiert. Das ist ja nicht, die Leute glauben immer, man hat ein Modell oder einen Algorithmus, es sind eigentlich sehr viele. Wie gut sind die denn? Wie gut funktioniert das System dann über die Zeit? Kann ich überhaupt sagen, ist das KI-Modell gut oder schlecht? Also in manchen Fällen kann man das sehr gut sagen, ja. Meistens wollen die Leute 90% Genauigkeit oder 95%, das hat jeder schon mal irgendwo gehört. Das ist halt nicht so einfach, da steckt der Teufel ähnlich wie bei Gesetzestexten im Detail. Es kommt auf den Anwendungsfall an. Und gerade ganz spannend aktuell sind diese ganzen Sprachmodelle, die man ja quantitativ noch viel schwieriger evaluieren kann als jetzt einen Demand Forecast oder wenn ich sage, dieser Kredit wird ausfallen, das kann ich überprüfen oder diese Maschine wird ausfallen, das kann ich überprüfen. Aber wenn man bewerten will, wie ein Sprachmodell, wie gut es funktioniert, hängt es auch von der subjektiven Einschätzung an, unterscheiden sich die Geister. Grundsätzlich ist es so, dass Unternehmen natürlich sich technisch bemühen werden müssen, aber sie brauchen auch sehr viel technische Expertise, gekoppelt dann mit der rechtlichen Expertise, damit sie diese Fragen beantworten. Ist das, was wir tun, jetzt high risk oder nicht? Also es ist nämlich so, dass ich kann ein und das gleiche KI-Modell für verschiedene Anwendungsfälle nehmen. Aber zertifiziert werden muss es ja nur, wenn es high risk ist. Und das hängt nur davon ab, für was verwende ich das. Ja, ja, also schon viel zum Tun.
Mhm. Aber dafür gibt es ja Experten wie euch.
Genau.
Und uns.
Und euch, genau. Und jetzt wollen wir den Bogen noch einmal weiterspannen. Jetzt haben wir die Sicht von Unternehmen, von Anwälten gehört. Jetzt wollen wir auch sehen, wie geht es momentan Corporates und Investoren damit? Wie ist die Stimmung bei Ihnen aufgrund auch dieser Regelungen und alles, was da so dazukommt? Wird mehr oder weniger investiert als vorher oder merkt ihr keinen Unterschied dadurch?
Naja, ich glaube, man muss differenzieren. Die letzten 2 Jahre, wie man so sagen kann, waren generell aufgrund der allgemeinen Marktlage durchwachsen. Im M&A-Bereich in Europa war das deutlich spürbar. Bis 2020 2021 wurden sehr hohe Gewinne erzielt, hohes Transaktionsvolumen, viele Megadeals waren dabei. Einfach 2022 mit dem, ja, geopolitischen Spannungen, wenn man so sagen kann, mit steigender Inflation, mit Energiekrise, Finanzierungen wurden teurer, Zinsen wurden deutlich erhöht. Also da ist einfach generell die Investitionsbereitschaft zurückgegangen, nahezu, ja, quer durch den Gemüsegarten, also branchenübergreifend, das war deutlich spürbar. Auch Investoren wurden sehr vorsichtig, Deals wurden auf die lange Bank geschoben oder hinausgezögert, weil im Zweifel hätte es ja noch billiger werden können. Ja, also das war schon spürbar im Markt. Jetzt ist unser Eindruck, geht es wieder deutlich bergauf. Also 2024 ist ein deutlicher Zunahme des Transaktionsvolumens wieder zu bemerken. Das ergibt sich auch aus den Berichten der großen Fonds. Also es ist deutlich spürbar, die Stimmung wird wieder besser. Ob jetzt aufgrund dieser neuen Regulatorien die Innovationsfreude gebremst wird, würde ich nicht sagen. Komme ich wieder zurück zu meinem Punkt vorher. Es ist im Grunde gut, dass einfach Rechtssicherheit auch geschaffen wird und einfach Dinge, die bislang nicht geregelt waren, jetzt einer Regelung zugeführt werden. Rechtssicherheit schafft Vertrauen in den Markt und in die Marktteilnehmer.
Jetzt ist natürlich KI in vielen Bereichen sozusagen findet Anwendung und natürlich auch im Legal-Bereich. Es gibt hier auch Legal-Tech. Natürlich müssen wir jetzt fragen, wird ChatGPT in der Kanzlei verwendet oder ein anderes Sprachmodell?
Also von mir selten, um ehrlich zu sein. Also es wird grundsätzlich in der Kanzlei schon verwendet, ChatGPT. Wir machen eher die Erfahrung, dass Mandanten ChatGPT verwenden und uns dann mit Aussagen konfrontieren. Also ich habe es dir eh gezeigt, ich habe unlängst ein E-Mail bekommen von einem Mandanten, der mir Mail geschrieben hat, habe jetzt die Rechtsfrage XY in ChatGPT eingegeben, hier finden Sie bitte die Antwort. Ich bin aber nicht zufrieden mit der Antwort, bitte schauen Sie noch einmal drüber. Ja. Und ja, das Schöne für uns, also für mich als Rechtsanwältin, war dann schon herauszufinden, es wurde schon mal die Frage vom Mandanten leider so gestellt, dass die Antwort nicht richtig herauskommen konnte, weil einfach ein Teil der relevanten, aus rechtlicher Sicht relevanten Aspekte nicht in die Frage gepackt wurde und einfach der KI auch diese Infos fehlten. Und damit war dann aus unserer Sicht auch die Antwort nicht richtig, auch wenn die KI hier vermutlich nichts falsch gemacht hat, sondern das ein Thema der Fragestellung war. Aber damit werden wir immer öfter konfrontiert, dass einfach auch Mandanten uns Ergebnisse präsentieren. Und das erfüllt mich dann mit einer gewissen Schadenfreude manchmal zu sagen, na, wir werden schon noch gebraucht, auch weiterhin. Wir würden das so und so sehen. Und selbst wenn die Antwort der KI muss man unter diesen und jenen Gesichtspunkten betrachten. Und naja, Lösungsvorschlag kam dann auch keiner von der KI. Also den haben dann schon wir präsentiert.
Ich verwende es auch ab und an, muss ich sagen, ChatGPT, wenn ich zu faul bin, eine Musterklausel mir rauszusuchen aus meiner eigenen Sammlung, frage ich halt kurz ChatGPT, gib mir schnell eine Musterklausel zum Beispiel für eine Patronatserklärung. Dann kommt die und dann, sage ich mal, als Anwalt weiß ich ja, wie so etwas normalerweise formuliert ist und kann ich schauen, okay, passt das oder muss ich es noch adaptieren und für das ist es praktisch.
Also, sag bitte dazu hart oder weich oder mittelweiche Patronatserklärung.
Das wird nicht verraten.
Und jetzt ist es natürlich auch so, überall, wo es einen Markt gibt, dann kommen auch Startups daher und in den USA gibt es auch jetzt seit mehr als einem Jahr verschiedene Legal AI Startups, Harvey.ai gibt es schon länger, jetzt haben wir gelesen, in Österreich gab es auch letztens einen Bericht, AI Associate, und diese Startups sind alle auf Sprachmodelle sozusagen fokussiert von der Technologie her. Wie seht ihr das? Glaubt ihr, ist das, werden diese Startups oder solche Legal AI Unternehmen Erfolg haben und sind sie dann auch eine Gefahr für klassische Kanzleien?
Also als Gefahr sehe ich es nicht, also, aber das ist ein tolles Werkzeug. Mhm. Und so sehe ich es, und ich glaube, so werden es auch die meisten Unternehmen ja sehen. Es macht Wissensmanagement zum Beispiel einfacher. Es ist für den erfahrenen Rechtsanwalt eine tolle Sache, wenn ich eine Riesenmenge an Unterlagen oder Dokumenten rasch, und zwar in Sekunden- oder Minutenschnelle, auf bestimmte Formulierungen prüfen kann. Sachen, die normalerweise eben ja, Tage in Anspruch genommen haben, geht dann in Sekunden. Wir selbst sind eher noch nicht so weit. Aus meiner Sicht ist es eher derzeit noch die Suche nach Automatisierung KI gestützt. Automatisierung zum Beispiel im Assistenzbereich. Dinge, die jetzt noch manuell laufen, dann dort KI einzusetzen, zum Beispiel was die Aktenorganisation betrifft. Ja. Da ist zum Beispiel, das ist auch für mich ein KI-Tool eigentlich, Tools wie DeepL, das ist aus der Kanzlei nicht mehr wegzudenken. Ja. Das ist aber neu. Also das Ding ist ja nicht so alt. Und wenn man heute ein Dokument auf Portugiesisch zum Beispiel bekommen, also wenn man es früher bekommen hat, war das, okay, ich muss damit zum Übersetzungsbüro, muss dann eine Woche oder zwei warten und dann bekomme ich eine Übersetzung und das kostet x Euro. Jetzt kann ich DeepL damit befassen. Das kostet, wenn man sagen wir, die kostenlose Version verwendet, eben nichts. Und auch selbst die Bezahlversion ist ja total kostengünstig eigentlich. Und das Ergebnis ist sofort da. Mhm. Und das heißt, diese Tools machen die Arbeit noch also schneller, effizienter und ist eher Unterstützung für uns.
Kann man natürlich nicht bei Gericht vorlegen, ja, so ein Dokument, das ist schon klar, aber ja.
Muss man ja nicht verraten.
In den USA wurden ja Cases eingebracht, die von ChatGPT erfunden worden sind. Das war dann problematisch, oder?
Absolut, also so etwas, dieses Halluzinieren von KI und von dieser generativen KI. Ja. Und dort, das ist natürlich eine absolute Schwierigkeit. Glaube ich, also das weißt du eher, Franziskus, als wir. Wie kann ich die KI so einstellen, nicht? Also was diese Temperature und so weiter betrifft, auf null will ich es ja auch nicht unbedingt, weil dann kommt nichts Gescheites raus und auf eins kommt auch nichts Gescheites raus. Und
das ist das zentrale Problem. Wir werden es nie ganz wegkriegen. Man muss auch sehr viel Software drumherum bauen um das Modell. Würdet ihr da ein Legal AI Startup gründen?
Mit dem entsprechenden Produkt? Ja, womöglich, ja.
Ja, durchaus. Also ich sehe es, wie gesagt, aus meiner eigenen täglichen Arbeit, viele Anwendungsbereiche für KI. Im Wesentlichen, wie gesagt, bei der Automatisierung von Abläufen. Mhm. Ja. Was wir ja tatsächlich brauchen, weil wir die Mitarbeiter, die das in den vergangenen Jahrzehnten gemacht haben, nicht mehr bekommen. Und die wollen, also Mitarbeiter wollen das auch gar nicht mehr machen. Also ein ganz, auch wieder banales Beispiel, ein Diktat zu schreiben. Wer will das schon machen? Ja. Und das ist natürlich KI-gestützt eine super Sache, wenn ich jetzt das transkribieren lassen kann.
Ja. Ja, das unterstützt auch, was wir unseren Kunden immer sagen, dass die KI ja nicht da ist, um jetzt jemanden zu ersetzen im Team, sondern einfach auch die menschliche Expertise nochmal zu bereichern mit einer Hilfestellung, die vielleicht auch faktenbasierter ist und die ein Experte auch gut einzusetzen weiß. Jetzt sind wir aber froh, dass ihr uns in menschlicher Form gegenüber sitzt und darum wollen wir natürlich jetzt zum schönen Abschluss auch noch von euch Anwälten, Anwältinnen erfahren. Wir haben ja gehört, der Anwaltsberuf ist schon ein sehr fordernder, einer, der sehr viel Verantwortung mit sich bringt. Man stolpert da sicher auch nicht einfach so hinein, man entscheidet sich bewusst dafür. Und wann habt ihr euch dafür entschieden und was genau macht den Beruf für euch so spannend?
Ich glaube, ich habe als Kind einfach zu viele Anwaltsserien geschaut. Ich war ein Riesenfan von Ellie McPeel, also die fand ich super. Und gewisse Dinge aus diesen Anwaltsserien identifiziere ich dann auch wieder ab und zu in meinem Anwaltsalltag, aber nur manche, sagen wir so. Also ich sehe keine tanzenden, nackten Babys. Das, glaube ich, hat die Ellie McPeel immer gesehen, aber das war wirklich eine Top-Serie, kennst du nicht?
Doch.
Okay.
Ich glaube, wir sind alle in dem Alter, dass wir sie kennen.
Wir sind alle gleich alt, um das zu kennen. Also Ellie McBeal ist super. Mittlerweile gibt es andere Anwaltsserien, aber ich glaube schon, das war für mich ein wenig prägend. Dann das Jus-Studium, das Wirtschaftsstudium. Ja, und warum es dann Anwalt wurde? Beim Schreiben meiner Doktorarbeit habe ich mir noch gedacht, ich werde Verbraucherschützerin, habe eine Dissertation geschrieben zur Abfertigung und Abfindung von Gesellschaftern beim Gesellschafterausschluss und wer da eigentlich in Richtung Verbraucherschutz tendiert. Naja, geworden bin ich dann Bankenanwältin. Also ich bin hineingestolpert, aber habe es keine Sekunde bereut. Ja, ist der spannendste Job der Welt, finde ich.
Bei mir war es tatsächlich so, dass ich nur zufällig Anwalt geworden bin. Ich wollte es nie. Also während des Studiums war es für mich völlig klar, dass ich nie im Leben Anwalt werde. Und dann bei einem Postgraduate-Studium in Wien war eine Vortragende, eine von vielen, ja, war eben Anwältin und die hat mir dann gesagt, naja, mach's mal Praktikum bei mir. Und nach einer Woche hat sie gesagt, ja, willst du denn einfach bleiben als Konzipient? Und ja, dann war irgendwie der weitere Weg irgendwie vorgegeben und jetzt bin ich noch immer Anwalt. Und es macht Spaß, also mir macht Spaß, mit Menschen zu tun, deren Probleme versuchen zu lösen, deren juristische. Das ist ja irgendwie das Spannende, das macht mir wirklich Spaß. Und gleichzeitig, und da habe ich ja wirklich riesen Respekt vor Medizinern zum Beispiel, geht es bei uns immer nur um Unternehmen und letztlich kann ich sagen, in Wahrheit um Geld. Das kann man ersetzen. Und als Mediziner geht es ums Leben. Das kann man nicht. Und da muss ich sagen, nach wie vor hätte ich nie machen können, weil wir haben sehr viel Verantwortung als Anwälte, aber diese Riesenverantwortung haben wir zum Glück nicht.
Und ihr habt vor allem auch sehr viel Humor als Anwälte, haben wir gerade festgestellt. Das war jetzt ein sehr netter Abschluss, wie ich finde, für unsere Podcast-Folge. Herzlichen Dank, Johanna, fürs Dasein. Herzlichen Dank, Markus.
Dankeschön für die Einladung.
Und wir verabschieden uns.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zur nächsten Folge.
So, jetzt ist aber auch endlich Schluss. Bis zum nächsten Mal.